über morgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Strom ist immer da, wenn wir ihn brauchen. Oder? In Wahrheit schwankt die Verfügbarkeit ständig. Mal gibt es ein Überangebot, mal wird es eng. Die Preise folgen diesem Rhythmus. Was wäre also, wenn wir nicht nur einfach Strom verbrauchen, sondern ihn intelligent nutzen? Genau das macht unser Kollege Thorsten Neuhetzki. Er hat sich einen eigenen Stromspeicher gebaut, der genau dann Energie aufnimmt, wenn sie günstig ist und sie dann abgibt, wenn der Strom teuer oder knapp ist. Eine Lösung, die nicht nur seinen Geldbeutel schont, sondern auch das Stromnetz entlasten kann. Wie genau funktioniert das? Kann man sich so etwas selbst bauen und was wäre, wenn solche Systeme überall eingesetzt würden? Wir sind heute bei Thorsten zu Besuch und schauen uns sein DIY-Energiespeicherprojekt genauer an. Hallo Thorsten!
Hallo Johanna!
Schön, dass wir bei dir sind. Du hast vorhin schon gesagt, es geht gleich in den Chaoskeller, weil dort steht etwas. Du zeigst uns dein DIY-Stromspeicherprojekt. Also die Idee, ich versuch's mal zu erklären. Ein Pufferspeicher, der überschüssige Energie dann aufnimmt, wenn das Netz sie günstig hergibt und genau dann abgibt, wenn Strom teuer oder knapp ist. Also so kann er zum Beispiel Lastspitzen im Netz ausgleichen und ganz nebenbei wird deine eigene Stromrechnung auch noch optimiert. Habe ich das richtig erklärt?
Das hast du richtig erklärt und als Hintergrund müsste man vielleicht sagen, dass ich einen dynamischen Stromtarif habe, sprich enorme Stromschwankungen. Es kann sehr günstig sein, es kann sehr teuer sein.
Mhm. War das auch die Idee, sich deswegen das einzubauen? Also weil Speichersysteme gibt es ja, aber woher die Idee, so ein System auch selbst zu bauen? Weil das hast du ja wirklich mit Einzelteilen selbst gezimmert.
Naja, ganz so schlimm ist es nicht. An den Stromspeicher bin ich nicht rangegangen mit Meißel und Hammer. Also natürlich kommt die Idee irgendwo daher. Also es ist einfach dieses Interesse, was ich privat mitbringe an solchen Bastelgeschichten. Ich habe mein Smart Home hier über ein Jahr lang auf Home Assistant Basis eingerichtet, wo schon sehr viel durch Smart Home angesteuert werden kann an Starkverbrauch, an Waschmaschine beispielsweise, an Spülmaschine. Zu gewissen Uhrzeiten, zum Beispiel dann, wenn der Strom günstig ist. Daraus ist dann die Idee entstanden, eigentlich kannst du ja Strom theoretisch auch mal einspeichern, wenn er günstig ist und dann auch wieder ausgeben. Und so ist so eins zum anderen gekommen.
Also könnte man eigentlich sagen, dein System ist so vorausschauendes Fahren, nur halt fürs Stromnetz.
Im Prinzip ja, weil ich zum einen den Strom günstig einspeichere, wenn er eben günstig ist und zum anderen vermeide ihn zu verbrauchen, wenn er teuer ist. Das weiß man 24 Stunden vorher. Und ich muss mich natürlich auch ein bisschen danach richten bei den Starkverbrauchern wie einer Spülmaschine, wie einer Waschmaschine. Die könnte ich nicht komplett über den Speicher fahren, einfach weil der Speicher und das Einspeiserecht in Deutschland das nicht hergibt, weil du maximal 600 bis 800 Watt einspeisen darfst.
Ja, genau zu dem Punkt rechtlichen Fragen etc. wollen wir auf jeden Fall noch kommen. Aber vielleicht erstmal die Basics. Wie funktioniert dein Speicher? Kannst du uns mal den Aufbau erklären? Nimm uns mal mit in den Chaoskeller.
Ja, ich habe dich ja per Video im Vorfeld so ein bisschen mitgenommen in den schönen Chaoskeller. Da steht einfach ein Riesenstromspeicher rum. Was heißt Riesenstromspeicher? Der ist vor allem schwer. 45 Kilo wiegt dieses Strom. Zum Glück hat es Rollen und so wie so ein Rollkoffer, wie so ein Samsonite-Koffer oder sowas. Sonst kannst du das Ding nicht transportieren. Das ist abstrus schwer. Was macht der? Der hat im Prinzip zwei Kabel dran. Aus dem einen Kabel kommt der Strom aus dem ganz normalen öffentlichen Stromnetz, idealerweise dann, wenn er günstig ist, und lädt diesen Speicher voll. Dieser Speicher hat, lass mich lügen, 3 oder 4 Kilowattstunden Kapazität. Steht dann da rum, wartet der Dinge, die da kommen, und zum Beispiel jetzt gerade, wo wir aufnehmen, würde der Strompreis um die 42 Cent liegen bei meinem Anbieter. Heute Mittag lag er bei 31 Cent. Jetzt gerade ist die teuerste Stromstunde des Tages, also im Idealfall läuft dieser Laptop, mit dem wir jetzt gerade sprechen und das Licht, was du hier siehst und so weiter, kommt jetzt gerade alles der Strom aus dem Speicher. Gesteuert wird das Ganze, wann es einspeichern soll, wann es ausspeichern soll, über Smart Home, über Home Assistant, wo halt verschiedene Routinen hinterlegt sind, wann der Strom günstig ist, welche Steckdose dann im Keller aktiviert werden soll, damit eingespeichert wird und umgekehrt, wann der Strom teuer ist und wann er ausspeichern soll.
Ich weiß, da hast du mir schon ein paar Bilder geschickt mit so schönen Graphen, wo ziemlich viel drin war. Die Analyse können wir auch mal reingehen. Vielleicht nochmal so als kurze Einkaufsliste. Welche Komponenten brauchst du für das, was du da gemacht hast?
Also zum einen macht das Ganze nur Sinn, realistischerweise, wenn du einen dynamischen Stromtarif hast, sonst brauchst du die Arbeit nicht machen, dann kannst du es aus ökologischen Gesichtspunkten machen, weil wann ist Strom günstig? Wenn es viel Ökostrom gibt, sprich viel Solar, viel Wind, dann ist natürlich die CO2-Bilanz auch entsprechend gut und alles schicki. Wann ist Strom teuer? Wenn er aus Kohle, wenn er aus Gas, wenn er was weiß ich was kommt, wenn wenig Strom vorhanden ist. So, du brauchst den dynamischen Stromtarif, du brauchst einen Lesekopf auf deinem digitalen Strommessding oder einen Smart Meter. Du brauchst diesen Speicher. Das ist finanziell in der Tat der größte Punkt. Und to be fair enough, ich hätte mir das Ding wahrscheinlich nicht gekauft, wenn wir es nicht im Testequipment unserer Firma hätten. Okay. Weil wir reden da schon über €2,000-3,000, je nachdem. Also das musst du erstmal wieder refinanzieren quasi. Du brauchst den Wechselrichter, der den Strom aus dem Speicher wieder ins Hausnetz am Ende übergibt. Und du brauchst halt die Smart Home Steuerung, den Home Assistant. Das ist wiederum inhaltlich die größte Herausforderung, bis du dich da eingearbeitet hast.
Ja, das sah auch echt kompliziert aus teilweise mit den, vor allen Dingen die Graphen. Du hast eben eine Zahl in den Raum geworfen. Wie sieht's mit anderen Kosten aus? Also wie viel hast du denn insgesamt ausgegeben?
Na, ausgegeben zum Glück fast nichts, weil ich eben das aus unserem Testpool holen konnte für dieses Experiment. Heißt aber gleichzeitig, ich werde das hier auch nicht dauerhaft betreiben, weil es halt irgendwann wieder in unseren Firmen-Testpool zurückgeht. Realistischerweise musst du davon ausgehen, um dieses Setup laufen, so Home Assistant ist fast wurscht, da kostet der Rechner einmalig 100 Euro, das ist die Zeit, die du da investieren musst. Der dynamische Stromtarif, dieser Lesekopf, kostet auch ein Huni, das war's. Es ist am Ende wirklich der Speicher, der einfach teuer ist. Du sagtest eben Balkonkraftwerk, man kann das ja auch wunderbar miteinander kombinieren. Du kannst ja den Strom eben auch aus einem Balkonkraftwerk in so einen Speicher einspeichern. Jetzt habe ich hier kein Balkonkraftwerk, weil es finanziell keinen Sinn macht, bei mir eins hinzuhängen. Und deswegen habe ich mich eben für diese Variante entschieden.
Wir haben eben schon mal kurz über rechtliche Hürden gesprochen zum Beispiel. Also gab es Herausforderungen, als du das Ganze installiert hast? Dinge, die irgendwie unerwartet kompliziert waren, bürokratische Hürden, technische Vorschriften, die du beachten musstest?
Also da musst du gar nichts beachten. Nee, wirklich, weil die technischen Produkte, die du legal erwerben kannst, die sind alle dem deutschen Recht unterlegen. Also sprich das Einspeichern des Wechselrichters, das ist ein Wechselrichter von Ecoflow, mit einer der ersten, die es überhaupt damals gab, die sind auf 600-800 Watt limitiert. Mehr kannst du da einfach nicht ins Hausnetz einspeisen. Mehr ist nicht zulässig in Deutschland. Und alles, was du sonst machst, ist am Ende des Tages egal, weil es eben mit Balkonkraftwerken und so weiter, ich musste da nichts anmelden. Im Idealfall speise ich auch gar nichts ins öffentliche Netz ein, weil sich das ganze pari hält. Das funktioniert leider momentan nicht immer. Manchmal speichere ich auch einfach mal 100 Watt aus, die einfach dann meine Nachbarn konsumieren, ohne dass ich Geld dafür bekomme. Und ich habe es aber voll bezahlt. Funktioniert alles noch nicht ganz so optimal, aber
rechtliche Hürden gab's nicht. Dafür kriegst du selbst gebackene Kuchen.
Schön wär's. Die müssen es ja nun leider auch bezahlen. Das ist mir dann auch wieder. Nee, die größte Hürde ist in der Tat, das Ganze am Ende zu laufen zu bekommen. Und da bin ich auch, obwohl ich das jetzt 6 bis 8 Wochen hier betreibe, immer noch nicht glücklich damit. Ich habe heute Morgen noch dran gesessen, habe noch ein bisschen versucht, an einem Einspeiseralgorithmus über Home Assistant wieder zu arbeiten. Da scheitert es einfach an meinen technischen Fähigkeiten des Programmierens, weil ich einfach, verstehe ich nichts von. Ich hangel mich so durch verschiedene Tutorials durch. Das hat alles grundlegend funktioniert, hat aber am Ende doch nicht das gemacht, was es soll. Deswegen ich das Einspeisen jetzt halt über einen Weg von Ecoflow, über die App mache und die funktioniert nicht immer astrein.
Ah, okay, alles klar. Gibt es noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf, was ja noch kommen kann. Stichwort Zukunft, genau. Kommt auch noch auf euch zu hier gleich im Podcast. Aber wir gucken erstmal so, wie der Speicher bei dir im Alltag jetzt funktioniert. Also wann lohnt sich das? Wie viel Strom kannst du denn gerade speichern? Wie lange kommt ihr damit aus?
Das sieht eigentlich ganz gut aus, weil du nicht jederzeit den Strom ausspeicherst, sobald er irgendwie ein paar Cent teurer ist, als du ihn eingekauft hast. Warum? Ich habe festgestellt, dass du so zwischen 20% und 25% Verlust zwischen Ein- und Ausspeichern hast. Es macht finanziell beispielsweise keinen Sinn. Vergangene Woche war es oder vor 2 Wochen, ich weiß nicht mehr, konnte ich mittags den Strom für 20, 22 Cent einspeichern. Es hätte aber jetzt keinen finanziellen Sinn gemacht, ihn für 25 Cent wieder auszuspeichern, weil einfach dieses Diskrepanz kommt einfach nicht hin. Heute beispielsweise habe ich mittags für 31 Cent einspeichern können. Jetzt gerade kostet der Strom 42 Cent. Wenn du da diesen Gap dazwischen siehst, dann sind wir gerade so an dieser Grenze, dass sich das finanziell lohnt. Macht man den Spaß dafür? Ja, also ich habe es jetzt gemacht. Es gibt aber natürlich ganz andere Stromspitzen. Ich hatte es, im Dezember hatten wir die Dunkelflaute, über die wir alle gelesen haben in den Medien. Da warst du auf einmal bei Kilowattstundenpreisen von 1,20 Euro. Das ist dann wirklich nicht mehr ganz so fröhlich, wenn du hier im Homeoffice sitzt und deine 300 Watt für Rechnerlicht, was weiß ich was, durchgehen, wo du selbst in der günstigsten Stunde waren es immer noch 40, 50 Cent, die ich bezahlen musste zu dem Zeitpunkt für den Strom. Aber das ist halt am Ende des Tages dann doch ein Unterschied. Wie lange reicht der Speicher? Wie gesagt, ich mache das jetzt 6 bis 8 Wochen. In der Zeit habe ich es 2 oder 3 Mal geschafft, dass der Speicher leer gefahren war. Wobei ich dann noch mit einem anderen Gap gearbeitet habe. Da habe ich mit einem 15% Gap gearbeitet, weil ich diese Quote von 20-25% habe ich jetzt erst vor wenigen Tagen wirklich eruieren können, dass es so viel dann am Ende doch ist. Daraufhin habe ich den Algorithmus angepasst, dass die Verluste halt nicht ganz so groß sind. Also am Ende des Tages fange ich jetzt wirklich nur noch Stromspitzen ab. Das sind in der Regel 3, 4, 5 Stunden am Tag.
Hat so ein bisschen was von einem Aktienmarkt Strom, ne? Also so was du, du beobachtest das, also du fuchst dich da richtig rein. Das ist schon eher was für Leute, die sich dann da auch wirklich so richtig tief mit beschäftigen wollen. Also zumindest
komm, sag
aktuell.
Sag es, Nerd.
Das sind wir alle. Auf jeden Fall.
Nee, gebe ich dir aber recht. Also man muss Spaß daran haben. Wenn du keinen Spaß daran hast, dich damit zu beschäftigen, frag mal mein Frauchen, die erleidet das oder erträgt das alles so und läuft schon, was der Alte da macht. Sobald was nicht läuft, ist der Woman Acceptance Faktor nicht mehr ganz so hoch. Also es muss laufen. Ob das am Ende jetzt dann alles optimal läuft, finanziell nicht immer, weil es funktioniert halt immer. Aber das Wichtigste ist, wir stehen niemals ohne Strom da. Also selbst wenn das Ausspeichern nicht funktioniert, das öffentliche Stromnetz funktioniert immer.
Das ist ja auch etwas, was hier in Deutschland einfach noch nicht angekommen ist. In anderen Ländern ist das eben schon gang und gäbe. Aber bevor wir da so hinkommen, welche Geräte betreibst du denn eigentlich zu Hause mit dem gespeicherten Strom?
Das kann ich nicht weiter differenzieren. Alles kommt aus der bekannten Steckdose und die bekannte Steckdose hat halt entweder den Strom gerade aus dem Speicher oder aus dem öffentlichen Netz. Auch durchaus Mischform. Wie gesagt, ich kann nur 600 Watt ausspeichern. Wenn ich mehr brauche, ist eben im Heimnetz hier eine Mischform.
Hast du das denn schon auf der Stromrechnung jetzt bemerkt seit den 8, 9 Wochen, die du das getestet hast?
Das kannst du auch nicht allgemein beantworten, weil eben ja die dynamischen Stromtarife dynamisch sind. Das heißt, jeder Monat, jeder Tag ist unterschiedlich. Wenn ich mir aber angucke, was macht das System? Und wie gesagt, vergangene Woche konnte ich tagsüber für 22 Cent einkaufen. Abends waren die Strompreise wiederum teilweise bei 45, 48 Cent. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet. Aber am Ende des Tages ist eigentlich die menschliche Logik so, dass das sich lohnen muss. Hätte es sich gelohnt, hätte ich diesen Speicher kaufen müssen? Nein. Das wäre eben dann auch, jetzt greife ich dir schon mal 3 Fragen voraus, diese Stromspeicher müssten einfach günstiger werden. Erst dann macht es für die breite Masse wirklich Sinn.
Ja. Was machen da andere Länder anders, um jetzt auch so kurz mal vorzugreifen?
Gute Frage, nächste Frage. Kann ich dir nicht beantworten, weil ich mich da auch in den anderen Ländern gar nicht weiter auskenne. Warum haben wir so eine Bastellösung? Ja gut, es gibt es auch in anderen Systemen vielleicht irgendwie anders abgebildet. Du kannst es ja auch, ich habe diese Bastellösung jetzt halt so machen müssen, wie ich sie gemacht habe, mit 2 WLAN-Schaltsteckdosen, die wechselseitig an- und ausgehen, weil ich das eben nicht im Zuge eines Balkonkraftwerks hier noch im Betrieb habe. Hätte ich einfach beide Steckdosen parallel aktiv, was würde passieren? Der Strom kommt auf der einen Steckdose rein in den Speicher, wird eingespeichert und wird direkt wieder ausgespeichert, hat aus dem Weg noch 25% verloren und ich habe damit gar nichts gewonnen. Deswegen brauchte ich halt so ein bisschen Bastellösung, aber das ist auch eben genau das, was ich ein bisschen erreichen wollte mit diesem Projekt in Anführungszeichen.
Wenn ihr euch jetzt auch fragt, wie das eigentlich aussieht, weil ihr nicht das Glück habt, bei WhatsApp mit Videos versorgt zu werden, klickt euch mal in die Shownotes. Thorsten hat alles dokumentiert, hat ein paar Bilder gemacht, die könnt ihr euch in seinem Artikel dann auch anschauen. Könnt ihr euch auch währenddessen noch weiter anschauen, während wir hier sprechen. Du wolltest gerade noch was sagen.
Ich wollte vor allem nochmal auf Home Assistant zu sprechen kommen, dass das am Ende, glaube ich, wirklich das Schwierigste ist. Und das auch, ich hangel mich, wie gesagt, mit verschiedenen Tutorials, so durch diesen ganzen Programmiercode, den ich teilweise brauche für verschiedene Templates, was weiß ich was, wo dann die Kollegen, die das in irgendwelchen Video-Tutorials zusammenfassen, auch sagen, das ist jetzt nichts, was ihr mal eben gerade heute Abend einrichtet. Also da musst du dich schon ein bisschen mit beschäftigen. Home Assistant generell als Smart Home System hat eine sehr gute User Interface. Also das kannst du sehr viel klicki-klicki machen. Das funktioniert ganz gut. Wenn du aber eben wirklich in diese Algorithmen rein musst und mach das nur dann, wenn es 25% über dem Einkaufspreis ist und was weiß ich was. Das ist dann schon für Fortgeschrittene.
Für alle, die vielleicht Home Assistant nicht kennen, kannst du mal so ein bisschen abreißen, was du darüber alles steuerst, was du auch nachvollziehen kannst an den Daten, die du da bekommst?
Ja, kann ich ganz kurz machen, alles. Also ich kann wirklich meine komplette Wohnung im Prinzip kontrollieren, steuern. Liegt aber auch dran, weil wir hier in der Neubauwohnung eingezogen sind vor ein paar Jahren und ich von vornherein die Idee hatte, das alles sehr smart zu machen. Sprich, ich habe die Komponenten auch alle entsprechend so gekauft, dass sie smart sind. Was ist Home Assistant? Home Assistant ist ein Betriebssystem, was du auf dem Raspberry Pi laufen lassen kannst, also ein kleiner Mini-Computer. Du kannst es auf so einer Art Intel Nook Mini-PCs laufen lassen. Du kannst es auch theoretisch auf einer Synology NAS und was weiß ich was als Betriebssystem laufen lassen. Und es steuert eigentlich alles an, was smart ist. Du kannst WLAN-Geräte darüber ansteuern, du kannst Zigbee-Geräte darüber ansteuern, du kannst Meta darüber ansteuern, du kannst verschiedene, hier Philips Hue kannst du entweder als Produktklasse integrieren oder eben über den Zigbee-Standard ansteuern. Ich kann meine Spülmaschine darüber anschmeißen. Ich kann auslesen, wie viel Strom, welche Geräte, welche Smart Plugs, also smarte Steckdosen verbrauchen, wenn sie das eben entsprechend unterstützen. Und ich kann es eben entsprechend alles schalten. Und entsprechend kann ich zum Beispiel einen Algorithmus reinkloppen. Sollte jemand die Spülmaschine zur teuersten Zeit anmachen, sagt Home Assistant, keine gute Idee, kostet gerade ein Schweinegeld. Ich mache das mal später für dich an. Umgekehrt ist aber die Spülmaschine eben auch schon so smart, in Anführungszeichen, dass ich sie über die App steuern kann und die App weiß, ich möchte, wenn ich die Spülmaschine soll entweder morgens um 5:30 fertig sein oder nachmittags um 5, je nachdem, wann ich sie anstelle entsprechend und guckt dann selber, in welchem Zeitraum ist denn der günstigste Strompreis und stellt dann automatisch die Spülmaschine an. Das hat jetzt erstmal nichts mit Home Assistant zu tun, würde aber auch über Home Assistant funktionieren.
Wir haben so die letzte Frage, die ich hier auf meinem Alltags- oder in meiner Alltagskategorie noch drin hatte. Du hast einen Teil davon ganz am Anfang schon gesagt, weil du hast die 45 Kilo erwähnt, die dieser Speicher wiegt, die du da im Keller hast, die irgendwann wieder hochgeschleppt werden müssen und zurück ins Büro in Berlin. Wie sieht denn das auch mit Lautstärke aus, dieser Speicher? Also hört man, dass ein Speicher läuft? Merkt man das?
Ja. Das ist genau der Grund, warum das Ding im Keller steht, abgesehen davon, dass uns hier in der Wohnung der Platz fehlte. Wenn du ihn lädst, gehen da 3000 Watt rein und dann geht schon ein Lüfter an und man hat es am Anfang, ich habe es am Anfang hier im Flur stehen gehabt, du hast es schon auch gerochen. Und das war sowas, wo ich gesagt habe, das will ich jetzt weder im Schlafzimmer noch im Kinderzimmer stehen haben. Im Flur stand es auch im Weg. Eine tolle Ablagefläche war es nicht. Auf dem Balkon hatte ich es kurz stehen, fand das Ding jetzt auch nicht so geil, weil es zu dem Zeitpunkt minus 10 Grad waren und das Ding nicht offiziell wirklich outdoor zertifiziert ist im Sinne von kann dauerhaft draußen stehen. Deswegen ist es am Ende der Keller geworden. Ich habe das ganz große Glück, dass ich mir eine WLAN-Brücke in den Keller bauen konnte. Also, dass ich dann am Ende diese Steckdosen, von denen ich sprach, und auch den Speicher, der ist auch per WLAN angebunden, dass ich das alles am Ende auch hier vom Schreibtisch jetzt halt per WLAN steuern kann, dass ich da eine Steckdose habe, die eben genau über das Wohnungsnetz auch läuft, ist auch kein Szenario, was jeder machen kann, ganz sicher nicht.
Aber lass uns mal gucken in das Szenario Zukunft, was, wenn das viele Leute machen würden?
Dann hätten wir wahrscheinlich in Teilen andere Strompreise. Weil natürlich, das ist ja auch was du heute schon siehst, dass sich viele Leute oder zunehmend Leute, die sehr schwankende Lasten haben, also zum Beispiel ein E-Auto betreiben oder fahren und das zu Hause aufladen mit einer Wallbox oder wie auch immer, die in sehr kurzer Zeit sehr viel Strom verbrauchen, für die ist zum Beispiel so ein dynamischer Stromtarif recht gut. Weil sie natürlich zur günstigsten Zeit sehr günstig ihr Auto vollladen können. Und der Strom ist, wie ich vorhin sagte, eben dann günstig, wenn er in großen Massen vorhanden ist, teilweise in zu großen Massen. Das heißt, der Strom muss verbraucht werden, weil die Sonne halt scheint und der Wind weht. Umgekehrt könntest du genauso netzdienlich arbeiten und wieder ausspeichern, wenn der Strom knapp ist.
Jeder Haushalt wird zu einer kleinen Batterie.
Genau. Da hast du heute natürlich nichts von, wenn du einfach ausspeicherst. Du hast den Strom irgendwann mal bezahlt und speicherst ihn wieder aus und weg ist er. Ja, schönen Dank auch. Da müsste man natürlich ran und sagen, okay, dann kriegst du dafür genauso Geld wie für eine PV-Anlage, wo du Einspeisegelder bekommst und ähnliches, um eben letztendlich zu vermeiden, dass wir solche Dunkelflauten haben, wo mit Strom und Gas kaum der Strombedarf in Deutschland gedeckt werden kann, schlimmstenfalls. Und wenn dann ganz Europa in so einer Dunkelflaute steckt, wie es eben im Dezember war, dann wird es halt echt kritisch. Und das könnte man mit ganz vielen kleinen Speichern, glaube ich, schon abfangen. Und das ist ja auch was im großen Stil durchaus auch gemacht wird inzwischen in Deutschland, dass eben Riesenspeicherfarmen für Strom gebaut werden, wo dann der Strom, wenn er viel vorhanden ist, eingespeichert wird, um ihn später zu verbrauchen.
Mal so eine Idee, wenn einfach alle genau das so machen würden mit ihren Haushalten, kann dieses System an sich Schule machen? Also wir müssten ja dann gar nicht die Speicher bauen. Wir haben sie ja eigentlich schon da, wir nutzen sie nur noch nicht.
Da, ja, sehr hypothetisch wird es wahrscheinlich funktionieren, aber ich bezweifle, dass das jeder machen würde und ich bezweifle, dass sich jeder für 3.000, 4.000 Euro so ein Ding in Keller oder wo auch immer hinstellt.
Da auf jeden Fall, aber könnte der Staat oder der Netzbetreiber solche Lösungen da fördern?
Bestimmt. Aber wo ist der finanzielle Anreiz für dich, solange du keinen dynamischen Stromtarif hast? Ja, es ist am Ende des Tages macht dieses ganze System ja wirklich entweder aus absoluter CO2-Überzeugung Sinn, weil ich den Strom eben mit wenig CO2 einspeichere und die CO2-Schleuderzeiten versuche zu vermeiden. Oder eben finanzieller Anreiz. Im finanziellen Anreiz funktioniert der Mensch immer noch am besten. Es sind dynamische Stromtarife nicht unbedingt die Empfehlung, die wir und ich jedem geben würden, weil du einfach auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen bist, dass der Strom günstig ist, wenn du ihn brauchst. Ja, mit dem Speicher kannst du es etwas abfedern, aber wenn wir abends kochen wollen und der Strom ist teuer, das schafft auch der Speicher nicht. Deswegen, es ist heikel, es ist schwierig.
Ich merke schon, wir gehen schon so in Richtung Fazit, lohnt sich der Aufwand in diese Richtung. Ich will aber vorher noch eine Zukunftsfrage stellen. Welche Entwicklung siehst du denn so in den nächsten Jahren vielleicht noch bei privaten Speichern?
Da wird sich, denke ich, schon eine Menge tun. Alleine, weil sich mit Balkonkraftwerken, mit PV und den ganzen Speichersystemen, da gibt es ja inzwischen Batterien, die wo die Leute irgendwie 12 Kilowattstunden und was weiß ich was einspeichern können. Aber die wenigsten Speicher können das, was der EcoFlow kann, den ich hier im Keller stehen habe, nämlich auch aus dem Netz einspeichern. Die meisten können nur einspeichern, wenn sie den Strom eben aus dem PV-System bekommen haben. Da sollte man ein bisschen drauf achten, wenn man sich so ein ähnliches System irgendwie zu Hause zusammenbasteln möchte.
Du hast dich ja jetzt unglaublich eingelesen. Du hast nicht eine Woche gearbeitet und dann 8, 9 Wochen einfach mal geguckt, was jetzt passiert, sondern du bist ja immer noch am Tüfteln und Werkeln. Mhm. Wenn du das System jetzt hier weiterentwickeln müsstest, was wäre denn dein nächster Schritt?
Der nächste Schritt wäre erstmal, dass ich die Steuerung optimiere, nämlich dann nicht mehr über die EcoFlow-App, wie ich es heute mache mit dem Ausspeichern. Also es funktioniert heute so, dass die EcoFlow-App meinen Stromzähler ausliest auf der einen Seite und dann theoretisch dem Wechselrichter sagt, wie viel Strom gerade im Haushalt benötigt würde oder wird. Und genau diese Strommenge kommt dann halt aus dem Speicher über den Wechselrichter ins Hausnetz. Und dann sind wir am Ende im Idealfall auf einer Nulllinie. So, aber dieser Sync zwischen dem Stromanbieter und EcoFlow funktioniert nicht immer. Weswegen ich manchmal dann eben doch meinen Strom bezahle zu teuren Tarifen oder Strom ausspeichere und dem Netz schenke. Nicht so glücklich. Ich würde das über Home Assistant lösen wollen. Alleine mir fehlt die Kompetenz.
Wenn hier Leute zuhören und sich vernetzen wollen mit Thorsten, sagt Bescheid.
Ich war heute Morgen auf einem guten Weg. Ich war heute Morgen auf einem guten Weg. Die Testanzeigen, die ich bekommen habe im Home Assistant, waren genau die Werte, die ich haben wollte. Aber sie kamen am Ende nicht am Wechselrichter an. Also irgendwo der entscheidende letzte Schritt war noch ein Problem. Also das wäre in der Tat das, was ich noch optimieren würde. Ansonsten ehrlicherweise gar nicht mehr so viel, weil ich den Gap zwischen Einkauf und wieder ausspeichern, den habe ich inzwischen auf einem Niveau, wo ich sage, ja, das macht, denke ich, am Ende wirtschaftlich Sinn. Es wäre natürlich schön, wenn dieser Gap deutlich kleiner wäre, aber Ja, es ist so schön, ist nicht mit aussuchen. Also die Technik ist nicht mehr so, wie sie ist. Ich habe die Geräte da stehen, wie sie sind. Und ich werde mit Sicherheit keine anderen Geräte kaufen, die einen besseren Wirkungsgrad haben, um da noch irgendwie ein paar Prozentpunkte rauszuholen.
Perfekte Überleitung eigentlich. Lohnt sich der Aufwand?
Für mich persönlich ja, weil ich die Technik nicht bezahlen musste. Da muss ich ganz, ganz ehrlich und fair sagen, wenn du dir jetzt mal ausrechnest, wie viel Strom du günstig einkaufen und zu einem teuren Zeitpunkt nutzen müsstest, um diese 3.000 Euro erstmal gegenzurechnen. Also 3.000 Euro durch bestenfalls ja, 20 Cent oder sowas pro Kilowattstunde, das rechnen, also das hat sich in ein paar Jahren noch nicht amortisiert. Also da gehört schon eine Menge Idealismus dazu, muss man wirklich fairerweise sagen. Da ist, wie gesagt, das ist bei mir das berufliche Interesse, das ist dieses Spielkalb in mir, was gerne sowas mal macht. Würde ich das jedem empfehlen, ohne Balkonkraftwerk, so ein Speicher? Ich glaube nicht. Mit einem Balkonkraftwerk macht es eben nochmal mehr Sinn, weil du deine eigene Wertschöpfungskette natürlich ganz anders darstellen kannst, weil du nicht mal auf 20 Cent Strompreis angewiesen bist, sondern bestenfalls für null einspeicherst, nachdem sich dein Balkonkraftwerk amortisiert hat.
Was würdest du denn empfehlen? Wir haben ja nachher noch in den Rubriken gibt es Favoriten, wo auch noch mal ein bisschen was später kommt, aber jetzt erstmal vielleicht deine Thorstens Favoriten. Was würdest du denn empfehlen gerade?
Nicht diese Speicherlösung zu machen, vor allem aus dem finanziellen Aspekt. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist auf der einen Seite Home Assistant, aber erstmal ein ganz anderer Schritt, nämlich vorher zu gucken, wo verbrauche ich überhaupt meinen Strom? Und das ist was ich durch diesen dynamischen Stromtarif gelernt habe, durch diesen Lesekopf, den ich da drauf habe. Können ja auch sagen, welcher Anbieter das ist. Es ist Tibber, wo ich halt einen digitalen Lesekopf habe und in Echtzeit sehe, was verbraucht meine Wohnung. Und was ich da, als ich das Ding in Betrieb genommen habe, das ist inzwischen über ein Jahr her, gemerkt habe, was ich überall an Kriechstrom in der Wohnung habe, den man vermeiden kann. Oder an Geräten, wo du überhaupt nicht ahnst, wie viel Strom die am Ende wirklich verbrauchen. Weil du ja wirklich in Echtzeit sehen kannst, was wird gerade in der Wohnung verbraucht. Da lernt man so, so wirklich viel. Und wenn du das dann eben mit Smart Plugs, was weiß ich was, noch zusätzlich erschlagen kannst über einen Home Assistant, dass viele Geräte einfach ausgehen, wenn du nicht im Zimmer, also wirklich hart ausgehen mit einem Smart Plug, also vom Strom getrennt werden, wenn du nicht zu Hause bist, wenn du nicht im Raum bist, dann kannst du da auf jeden Fall viel, viel mehr Geld, glaube ich, sparen, als wenn du erstmal 3.000 Euro für so einen Speicher ausgeben musst.
Ich sehe Potenzial für eine nächste Folge, wo wir genau das mal machen könnten. Also für die nächsten Tipps. Ich glaube, das sollte ich mir direkt mal notieren hier. Also wenn ihr trotzdem auch euch mal einlesen wollt in hier Thorstens Experiment, mehr über den Speicher lesen wollt, dann schaut in die Shownotes. Das gesamte Heimspeicherexperiment gibt es als ausführlichen Artikel da mit allem, was ihr wissen müsst oder auch mal sehen wollt, das Gerät. Und natürlich Thorstens Chaoskeller. Dankeschön, dass du dir so viel Zeit genommen hast, uns da einmal durchgeführt hast, dass wir da einen Blick reinwerfen konnten. Ich fand es unglaublich spannend und bin sehr, sehr gespannt, was du als nächstes Experiment da haben wirst.
Keller aufräumen. Also mit dem Chaoskeller müssen wir nochmal drüber reden, ob da wirklich ein Foto vom Artikel sein wird. Da bin ich mir noch nicht so sicher, Johanna.
Ihr könnt ja mal gucken, ob ich Thorsten überreden konnte. Klickt euch rein.
Danke dir. Ciao.